Der Predigttext für den heutigen Nachmittag steht bei Jesaja Kapitel 11. Noch eine wunderbare Verheißung auf unseren Herrn Jesus. Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Und siehe, es wird eine Rute aufgehen vor dem Stamm Isais und ein Zweig auf seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein die Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, den Arm des und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande, und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder oder Panther bei den Böcken. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden auf der Weide gehen, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter, und ein Entwöhnter wird seine Hand strecken in die Höhle des Basilisken. Man wird nirgend Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isai, die da steht zum Panier, den Völkern, nach denen werden die Heiden fragen, und seine Ruhe und Ehre wird sein. Soweit der Predigttext.
Einen schönen guten Tag und eine gesegnete Adventszeit wünsche ich euch. Wer ab dem kommenden Frühjahr Horst und Renate Oettershagen besuchen will, der darf gerne bei uns mal zum Kaffee vorbeikommen. Das ist das Nachbardorf, nur noch mal zur Orientierung. Die ziehen nach Lützeln ins betreute Wohnen und wir wohnen da so einen Sonntagsspaziergang weit entfernt. Ja, vielleicht kommen wir dann auch mal zusammen. Dann kann der Horst mich fahren und ich habe diese lästige Bahn nicht. Wir leben in einer Zeit, in der eigentlich ständig unter den Menschen die Grundfrage auf dem Tisch ist: Wie können wir die Verhältnisse ändern? Wie können wir diese Welt retten? Wie können wir eine Zukunft schaffen? Und ich beobachte so ein bisschen die Nachrichtenlage und stelle fest, dass die da mit wer weiß wie vielen Leuten in Ägypten rumsitzen und sich über das Klima Gedanken machen. Und dass die da aber mit 600 Flugzeugen hinfliegen, die alle nicht nötig gewesen wären. Und 14 Tage später sitzen genau dieselben Männchen in Kanada wegen genau denselben Fragen. Da heißt es dann nicht Klima, da heißt es dann Zukunft der Natur. Und ein paar von denen waren zwischendrin zum G20 auf Bali und sind dann gleich weiter zum G7 nach Rumänien. Und ich frage mich immer, was ist da eigentlich der Plan? Gibt es da einen Plan? Und wenn es einen Plan gibt, wann kommt denn da mal was Greifbares auf den Tisch? Es sind ja vielfach gute Absichten. Sie wollen ja, dass das Leben der Menschen, auch der nächsten Generation auf diesem Planeten, lebenswert ist. Die Absichten halte ich für sehr unterstützenswert. Die Fragestellungen, die dahinter stehen, Und die Ideen, wie man diese Absichten in die Tat umsetzen will, die scheinen doch offensichtlich nicht wirklich zu funktionieren. Es ist immer dieses Sehnen drin nach Frieden, nach Gerechtigkeit für die Völker, nach Bewahrung der Schöpfung. Und es sind Bemühungen und Gedanken, wie man auf diesem Weg weiterkommen kann. Müsste der Manfred mal sagen, wenn er eine Bewerbung kriegt, wo im Arbeitszeugnis der Begriff stets bemüht drin steht. Ich frage mich immer, wann ist denn der Punkt erreicht, wo man mal sieht, dass es auf dem Weg, den man als Menschen beschreiten will, nicht weitergeht? Vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York ist eine Skulptur, ich weiß nicht genau, aus was sie gemacht ist. Sie heißt Schwerter zu Pflugscharen. Da hat man ein sehr schönes biblisches Motiv. Jesaja 2, Micha 4, da findet man das. Das drückt diese Sehnsucht aus nach einem Friedensreich, in dem endlich tatsächlich die Schwerter umgeschmiedet werden zu Pflugscharen. Ich glaube, diese Skulptur hat Leonid Brezhnev gestiftet, einer der hervorragendsten Sowjetschlechter nach Stalin, wo dieser ganze Unsinn eigentlich sehr zum Ausdruck kommt. Man will Schwerter zu Pflugscharen, man will ein Friedensreich. Menschen haben es tatsächlich auch schon mit Terror versucht, das hinzukriegen und nicht gemerkt, dass da kein Weg lang führt. Man könnte jetzt aufgeben und sagen, es gibt nur Grund zur Verzweiflung eigentlich, weil auch die Leute, die wir dafür bezahlen, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, finden keinen sinnvollen Weg. Also lass es uns doch lassen. Da müssen wir Christen rein. Das müssen wir Christen erstmal selber in unseren Herzen festmachen. Vielleicht müssen wir dann auch neu darin fest werden, das wieder nach außen zu tragen. Weil wenn Herr Bedford Strom diese letzte Generationsleute feiert, dann ist das nicht das. Wir Christen leben davon und wir leben dafür, dass Gott diese Welt nicht im Stich lässt, dass Gott diese Welt auch nicht ihrem Schicksal überlässt. Wir Christen leben von der Hoffnung und wir leben für die Hoffnung, dass erstens der lebendige Gott schon einen Advent gemacht hat, in dem seine Heilszeit für diese Welt angebrochen ist, und dass zweitens dieser heilige Gott noch einmal einen Advent schenken wird, indem er umsetzt, was seinem Herzen wirklich entspricht. Dieses Reich des Friedens wird kommen. Es wird ein Reich kommen, in dem genau das geschieht, was im Herzen des heiligen Gottes, in dem nur Licht und keine Finsternis ist, was in diesem Herzen der Plan ist, das wird in diesem Reich, das kommt, Regierungspolitik. Darauf leben wir hin. Dafür sollten wir auch leben, das sollte unser Zeugnis sein. Und ich glaube, dafür muss es erstmal unsere eigene Glaubensüberzeugung sein, dass wir gewiss werden, dass wir hoffnungsvoll werden. Diese Welt steht zwischen zwei Adventen. Der eine hat das ganz grundsätzliche Problem in den Griff genommen. Und der andere wird eine umfassende Lösung mit sich bringen. Das ganz grundsätzliche Problem ist nämlich die Sünde der Menschen. Und man findet in sozialistischen Gedankengut auch nicht nur schlechte Ideen. Die Absicht, dass es Menschen besser gehen sollte, die halte ich nicht für schlecht. Allerdings ein System, das behauptet, der Mensch ist gut und das daraus dann aus einer falschen Grundlage falsche Schlüsse zieht, das wird auch immer falsche Ergebnisse und falsche Wege vor sich haben. Bei all diesen Versuchen, etwas zu erlösen oder gar sich selber zu erlösen, ist immer der Punkt der, ich gehe von einer falschen Sicht auf mich selber aus. Ich brauche es, dass mich einer in den Blick nimmt, der mich wirklich durchschaut. Und das hat Gott getan, als er zum ersten Mal seinen Sohn in diese Welt geschickt hat. Diese Sendung war dafür, dass ich nicht verloren bleiben muss, dass ich nicht tot bleiben muss in meiner Sünde, dass Sünde, Tod und Teufel in meinem Leben keine Vollmacht mehr haben und dass Sünde, Tod und Teufel in dieser Welt auch nicht mehr das letzte Wort haben. Allerdings brauche ich es, dass ich erlöst werde, lange bevor ich es brauche, dass die Verhältnisse erlöst werden, unter denen ich lebe. Das ist ja so ein politischer Slogan, die Verhältnisse sind schlecht, deswegen machen sie die Menschen schlecht. Umgekehrt ist es. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf und deswegen ist das, was er sich ohne Gott so zusammenlebt, böse. Und deswegen können aus diesem Herzen auch keine Lösungen kommen. Die Lösung kann nur die sein, dass der, der die Macht hat, neue Herzen zu schaffen, in deinem und in meinem Leben ein neues Herz schafft. Das war der erste Advent. Dazu ist Jesus gekommen. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dafür ist er auferstanden. Und von diesem ersten Advent redet auch der erste Abschnitt unseres Textes. Gottes Wort sagt, aus dem Stumpf Isais wird ein Reis aufgehen oder ein Spross. Gott fängt etwas Neues an, da wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr anzufangen ist. All dieses Menschliche, alle menschlichen Beiträge und Vorsätze und alles Menschliche gut sein und gut machen wollen, dem hat Gott auf Golgatha einen Strich durch die Rechnung gesetzt. Aber um das auch wirklich konsequent durchzuführen, knüpft Gott nicht irgendwo an, sondern er fängt neu an, da, wo eigentlich alles im Abbruch war. Dieser Stumpf Isai, dieses Bildwort ist vielleicht nicht so ganz eingängig. Es geht tatsächlich um eine Wiederanknüpfung im Königshaus Davids. Isai war der Vater Davids. Dieses Königshaus hatte Gott beendet. Ich weiß nicht, ob ihr die Siegerländer Tradition des Haubergs kennt, ob ihr das vielleicht früher hier ähnlich gemacht habt mit der Waldwirtschaft. Es gibt eine Methode, wie man Bäume abschlägt, sodass sie nach einigen Jahrzehnten nachgewachsen sind. Im Siegerland war das dann so, der Hauberg war in 20 Parzellen aufgeteilt, jedes Jahr wurde eine Parzelle aufgetan, die Bäume wurden eingeschlagen und nach 20 Jahren waren die so weit nachgewachsen, dass man sie wieder nutzen konnte. Hier ist die Rede von einem Stumpf. Das ist eine Art, einen Baum einzuschlagen, wo nichts wieder nachwächst. Dieser Baum ist zu Ende. Menschlich gesehen ist da jetzt nichts mehr, ist auch nichts mehr zu hoffen. Aber der, der hier ans Werk tritt, um sein Erlösungswunder zu schaffen, ist der Gott der Hoffnung, er ist der Gott der Macht. Und der schafft ein neues aus dem abgehauenen Stumpf. Wir kriegen das in der Königsgeschichte geschildert. Gott sagt zu König David: Ich garantiere dir und deinen Nachkommen einen, der immer auf dem Thron sitzen wird über mein Volk. Aus dieser Treue Gottes kam es, dass im Südreich immer ein Nachkomme Salomos den Königsthron innehatte, bis in die babylonische Gefangenschaft. Und zu einem dieser letzten Könige, ich weiß jetzt leider nicht genau, war das Joachim oder Zedekia, sagt der lebendige Gott: Weißt du was? Ihr habt es mit eurer Sünde so weit getrieben, dass ich keinen Nachkommen Davids aus der Linie Salomos mehr auf dem Thron über mein Volk haben will. Ich mache mit euch Schluss. Eure Sünde ist jetzt so, ja, drüber in jeder Hinsicht, dass ich euch diese Zukunft nicht mehr gewähre. Kein Nachkomme König Salomos mehr auf dem Thron. Das jemand hat mir, wo ich das auch die Predigt gehalten habe, schickte mir jemand anschließend einen Hinweis auf Jeremia 22. Ich glaube, da ist das nachzugucken. Ich habe es jetzt nicht extra nochmal nachgeguckt, dass Gott die Königslinie Davids gewissermaßen unter einen Fluch stellt. Wie kann er das tun? Er hat die Königslinie Davids unter seinen Segen gestellt. Und wie geht das dann mit dem Reis, das da aufgehen soll, mit dem Spross aus der Wurzel Isais? Ist euch mal aufgefallen, dass das Neue Testament zwei verschiedene Stammbäume von Jesus anführt? Der Stammbaum, den der Evangelist Matthäus uns da bietet, ist der Stammbaum ist der Stammbaum Josefs. Der geht tatsächlich über Salomo, über die Könige zurück bis auf David und bringt so das Königsrecht in die Familie, in die Jesus hineingeboren wird. Dadurch, dass Josef rechtlich der Vater Jesu wurde, wurde Jesus rechtlich Königserbe Davids und Salomos. Der Stammbaum, den Lukas berichtet, ist der Stammbaum der Maria. Es war ja nötig, dass der Messias auch wirklich aus dem Haus David kommt. Gleichzeitig konnte er nicht aus der Königslinie kommen. Also was macht Gott? Er nimmt eine Seitenlinie Davids, die geht zurück auf Nathan, das war ein Bruder von Salomo. In diese Linie gehört Maria, die leibliche Mutter des Messias. So schafft Gott tatsächlich einen Nachkommen Davids auf dem Thron über sein Volk und er schafft rechtlich auch hieb- und stichfest einen Nachkommen Davids auf dem Thron über sein Volk. Er schafft dieses Reis aus dem Stumpf Isais. Diese Verheißung richtet sich ja zunächst mal an das alttestamentliche Bundesvolk. Aber als Gläubige des neuen Bundes dürfen wir wissen, wir kennen diesen Messias, wir kennen den, auf dem diese Verheißung liegt, wir kennen den, der sie wahrgemacht hat und wir gehören ihm, wir gehören dazu. Und die Verheißung, in dieser Welt einen König zu haben, der von Gott seine königliche Vollmacht hat, die gilt uns. Alle Verheißungen sind in Jesus Ja und Amen. Wir sind hier auch die Beschenkten. Und wir sind beschenkt mit einem, der von Gott echte Vollmacht erhalten hat. Ihm wird gelingen, wozu er antritt. Ihm ist auf Golgatha gelungen, wozu er angetreten ist. Bei seiner Wiederkunft wird ihm auch gelingen, wozu er antritt. Da kommen wir gleich noch zu. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ihr könnt das wahrscheinlich alle hier so sehen, wenn es stehen bleibt, oder muss ich es hochhalten? Ich habe mir bei meiner Schwiegermutter mal diesen Kerzenständer ausgeliehen. Die Menorah, das habe ich neulich irgendwo gelesen, war in der Stiftshütte die einzige Lichtquelle. Sie steht für diesen siebenfachen Geist, diesen Heiligen Geist, der auf dem Messias ruhen wird und der die Vollmacht des Messias sein wird, seine Regierung auszuüben. Da ist in der Mitte der Stamm, der Geist des Herrn. Und dann sind da diese Arme, die von außen das umschließen. So ist von Anfang an in der Offenbarungsgeschichte Gottes gegenüber seinem Volk als etwas ganz, ganz Zentrales, ja in der Stiftshütte sogar das Einzige, was hell macht, was Licht bringt, das Symbol für den Messias, den Gott schenken wird, um Erlösung zu schaffen. Die Offenbarung greift das an zwei Stellen wieder auf. Einmal sind diese sieben Geister, die uns hier konkret beschrieben werden, vor dem Thron Gottes und des Lammes. Und zum anderen sind sie in der Hand des Lammes oder des erhöhten Herrn, Offenbarung 1, als der sich vorstellt in seinem Umgang mit der Gemeinde. Er hält diese sieben Geister in seiner Hand, wenn er die Regierung über seine Gemeinde und natürlich seine Kinder, seine Christen in seiner Gemeinde ausübt. Da ist in der Mitte der Geist des Herrn. Und dann sind die äußeren Arme der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ich hatte vorhin diese verschiedenen Gipfel angeführt, wo man menschlich auf vieles setzt und dann aber doch vor der Frage stehen bleibt, ja, Weisheit und Verstand anscheinend doch nicht in einem so ausreichenden Maße, dass hinten eine Lösung rauskommt. Jesus wird uns beschrieben als der, auf dem der Geist der Weisheit und des Verstandes ruhen. Er hat Weisheit und Verstand, also die Fähigkeit, die Lage zu durchdringen, für alles, was in deinem und in meinem Leben ist. Für alles, was seelsorglich diese göttliche Weisheit braucht. Für alles, was in irgendwelchen Problemlagen göttliche Weisheit braucht. Und er hat diesen Geist der Weisheit und des Verstandes natürlich zuallererst, um an mein allergrundsätzlichstes Problem heranzugehen, die Tatsache, dass ich in Sündentod bin, dass ich in diesem Sündentod gefangen liege und keine Chance habe, da freizukommen. In Jesaja 9 wird Jesus ja ähnlich beschrieben. Vielleicht etwas persönlicher. Sein Name ist Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friedefürst. Ich mahne immer dazu, nicht diese neueren Übersetzungen mitmachen, wunderbarer Ratgeber. Das ist er sicherlich auch. Aber wenn es um meine Erlösung geht, ist mir mit einem Ratgeber nicht geholfen. Der Ratgeber kann so wunderbar sein, wie er will. Wenn ich den Rat umsetzen muss, bin ich verratzt. Ich brauche Gottes Wunderrat. Ich brauche, dass der allmächtige und allwissende Gott in meine Lage hineinsieht und zu seinem Ratschluss kommt. Und dieser Ratschluss, den ich von ihm brauche, der kann nichts weniger sein als ein Wunder. Also ein Wunderrat. Ich brauche einen Gotthelden, der für mich streitet. Ein Held, schön germanisch gedacht, jemand, der im Schlachtfeld den Sieg erringen kann. Der hat es aber mit Gegnern zu tun, die die Macht Gottes brauchen, damit er den Sieg davonträgt. So ist er Gott Held, dass er mir ewig Vater wird und mir einen Frieden heraufführt und diesen Frieden auch regiert, der mich mit Gott in wirklichen Frieden bringt. Dazu muss auf ihm ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes. Es muss auf ihm ruhen der Geist des Rates und der Stärke. Ein Messias, der nicht, ja, sollen wir es eine Strategie nennen, einen echt Durchführplan fasst, der mir wirklich hilft, der hilft mir eben nicht. Und es reicht dann nicht, dass er diesen Plan irgendwo vorlegt zur Genehmigung. Er muss selber die Macht in Händen halten, seinen Plan zu meiner Rettung auch in die Tat umzusetzen. Ich brauche einen Messias, auf dem der Geist des Rates und der Stärke ruht. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier wird es sehr persönlich. Und ich kann uns das nur wünschen, dass wir da auch zu diesem Persönlichen so kommen. Ich weiß zum Beispiel nicht, mit was für Gottesbildern ihr aufgewachsen seid. Ein Messias, der mich dahin bringt, dass ich Gott erkennen kann, wie er wirklich ist, der wird mir und meiner Seele auch wirklich zum Heiland. Ein Messias, der mir bestimmte Dinge vor den Augen wegreißt, die im Blick auf Gott nichts zu suchen haben, der mir umgekehrt aber auch bestimmte Dinge vor Augen stellt, die in meinem Blick auf Gott sehr wohl ihren Platz haben, wie das im Evangelium an einer Stelle mal berichtet wird, da kommen Leute zu Jesus und bitten ihn, zeig uns den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vielleicht ist dieser Geist des Advents einer, der mich da neu erleuchten kann, der mir den Vater neu verherrlichen und groß machen kann, der meinen Blick auf den Vater befreit von Falschen, von Dingen, die mich eher in Angst treiben als in die Arme des Vaters. Der Apostel Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe. Wer sich vor Gott noch fürchtet, und damit meint er nicht Ehrfurcht, die soll da sein, aber Furcht im Sinne von Angst, wer das vor Gott noch hat, der wird schwerlich zu ihm kommen. Er geht ja nicht zu einem, vor dem er Angst hat. Der hat Gott noch nicht erkannt. Auf ihm, auf diesem Messias, ruht der Geist der Erkenntnis und der Geist, der ein Leben in eine neue Richtung bringt. Der Geist der Furcht des Herrn. Jetzt kassiere ich gerade meine eigenen Worte. Nein, wir müssen den Unterschied wirklich machen. Der Geist der Ehrfurcht vor Gott, vor dem heiligen Gott, vor dem Gott, der in Jesus Christus mein Vater wird, weil er mich aus Sünde, Tod und Teufel annimmt zu seinem Kind. Diesem Gott ist in Ehrfurcht zu begegnen und nicht in Angst. Ehrfurcht vor diesem Gott wird das sein, was das Leben Jesu geprägt hat auf dieser Erde, was auch sein Regierungshandeln als König immer prägt, jetzt in der Ewigkeit, auch in der Zeit, wenn er zurückkommt. Es wird immer diese grundsätzliche Herzensausrichtung auf den heiligen Gott sein, die das Handeln Jesu prägt. Die wird auch sein Prägen in seinem Handeln an mir, in meinem Leben. Ja, immer wieder neu prägen und ausrichten. Dieser Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, der ruht auf ihm, der bleibt nicht für eine Zeit. Er verbindet sich mit ihm, sodass Jesus, dieser Messias, überall da, wo er handelt, dieses Handeln in genau dem Geist umsetzen wird. Vielleicht macht mir Advent neu Mut, mich darin auch zu bergen. Er hat Weisheit und Verstand für mein Leben, für mich, für alles, was mich ausmacht, für alles, wo mir das Leben schwer ist. Er hat Weisheit und Verstand, er hat Rat und Stärke und er hat Erkenntnis Gottes und Furcht des Herrn, in denen er handelt, die er in mir verwirklichen wird. Er hat das bewiesen und getan am Kreuz auf Golgatha, als sein erstes Kommen zum Höhepunkt gekommen ist, als er auch an mich gedacht hat, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Und als er mich dann mitgenommen hat aus seinem leeren Grab in das neue Leben aus Gott. Dieses neue Leben, das dieser Messias schafft und regiert, das steht unter Manfreds Übersetzung nannte das Wohlgefallen an der Ehrfurcht vor Gott. Davon wird es zutiefst geprägt sein. Davon ist das Regierungshandeln dieses Königs immer geprägt und in allem. Es richtet sich immer aus auf das Herz des heiligen Gottes und auf die Frage, was ist diesem Gott gemäß? Speziell, was ist diesem Gott gemäß, nachdem er sich in Jesus Christus offenbart hat als der, der er ist? Nicht mehr als irgendein verborgener Ferner, den man nicht kennen kann, den man auch gar nicht einschätzen kann. Und ganz bestimmt auch nicht als einer, wie er über Jahrhunderte von sogenannten Kirchen falsch verkündigt wurde, sondern als der, von dem Jesus Christus sagt, wer mich sieht, der sieht diesen Vater. Wer mich handeln sieht, der sieht diesen Vater handeln auch in seinem Leben. Dieser König wird auch richten, das ist so. Er wird auch das in großer Heiligkeit tun. Hier konkret in unserem Text heißt es, vor ihm werden Gerüchte keine Rolle mehr spielen. Vor ihm wird auch das Ansehen der Person keine Rolle mehr spielen. Er wird richten nach dem, was wirklich wahr ist, und er wird richten nach dem, was an Recht aus dem Herzen eines heiligen Gottes kommt. Da, wo er auftritt, um zu richten, da ist es Rettung für die, die ihm gehören, die ihr Leben im Glauben an ihn hängen. Und da ist es das Ende für die, die gegen ihn leben. Davon ist unsere Zeit zutiefst geprägt, dass Menschen im Gefolge des Fürsten dieser Welt am Ruder sind, die das Gegenteil dessen tun, was nach Gottes Herzen wäre. Die werden sich darauf einzurichten haben, dass sie das Kommen dieses Friedenskönigs nicht überleben werden. Paulus prophezeit das in 2. Thessalonicher 2. Wenn der König wiederkommt, dann wird er ausatmen. Und was dann vor ihm nicht bestehen kann, das wird tot umfallen. Alleine dadurch. So geht es immer wieder darum, sich bei diesem König zu bergen, diesem König alles anzuvertrauen, von diesem König aber auch die Ausrichtung schenken zu lassen. Das wird dann eine Ausrichtung sein, die nicht auf die Finsternis dieser Welt sieht, sondern die darauf sieht, dass Gott einmal seinen Messias gesandt hat, dir und mir zum Heil und zur Erlösung, und dass er ihn wieder senden wird, wenn seine Zeit voll ist, dir und mir und der Welt, die Gott geschaffen hat, zum Segen und zum Leben. Davon redet der zweite Teil unseres Textes. Unter der Regierung dieses Königs, dieses vollmächtigen Messias, wird völliger Friede herrschen. Heute Morgen im Radio gerade wieder ganz viele Lieder aus der Friedensbewegung und aus der Bürgerrechtsbewegung, und keinem fällt auf, dass sie alle nichts genützt haben, dass sie alle am Menschen gescheitert sind. Hier gibt es eine Friedensbewegung, die vom Herzen des lebendigen Gottes kommt und die überhaupt kein Scheitern kennen wird, weil sie in der Vollmacht des lebendigen Gottes kommt. Das ist das Wiederkommen des Messias. Dann wird der Tod keine Rolle mehr spielen. Auch die Todesgefahr. Ich finde das so schön, wie Gottes Wort das hier beschreibt. Der Säugling spielt am Loch einer Giftschlange. Und weil das so wichtig ist, wird es wiederholt. Auch das entwöhnte Kind tut das. Kuh und Bärin leiten zusammen eine Krabbelgruppe. Also eine tiefere Vorstellung von einem vollkommenen Frieden ist mir kaum denkbar. Ich weiß, an wem das aufgefallen ist beim Monatsspruch für Dezember. Die Übersetzung fand ich sehr bemerkenswert. Das ist der Vers 6. Und da heißt es, der Wolf wird Schutz suchen beim Lamm. Über diese Vorstellung bin ich gestolpert. Da ist ein Wolf, der sucht Schutz beim Lamm. Was für eine durchgreifende Versöhnung haben wir da zu erwarten? Was für eine durchgreifende Abwesenheit von Angst und Unfrieden und Todesgefahr. Ich persönlich habe mich ja für das tausendjährige Reich als Tierpfleger beworben. Ich möchte das gerne machen. Wie hier dieser kleine Junge, der Kälber und Löwen zusammen auf die Weide führt. Das finde ich so eine tolle Vorstellung, dass unter der Herrschaft dieses Messias Zustände zunächst mal für 1000 Jahre in dieser Welt sein werden, wie sie durch die Sünde völlig verloren sind, wie es sie vor der Sünde mal gegeben hat, wie sie eigentlich keiner wirklich ersehnen kann und wie sie menschlich natürlich vollkommen unmöglich sind. Hier gilt wieder, was den Menschen unmöglich ist, das tut Gott. Das werden auch die erkennen, die ihn jetzt noch ablehnen. Es wird ja Völker geben, die nicht das Volk Gottes sind, während dieser Messias herrscht. Und sie werden auf ihn sehen. Zion wird der höchste Berg der Welt sein. Und von Zion wird Weisung ausgehen in diese Welt. Da werden die Ratlosen Rat finden bei dem, der den Geist des Rates hat. Und die Machtlosen werden Macht finden bei dem, der den Geist der Macht hat. Wir Christen dürfen uns jetzt schon an den wenden. Wir dürfen ihn verkündigen und bezeugen. Und vielleicht ist gerade unsere Zeit neu eine wirklich gute Gelegenheit, die komplette Hoffnungslosigkeit unserer Umgebung aufzunehmen und da zu sagen, Gott hat diese Welt nicht im Stich gelassen. Gott hat diese Welt nicht ihrem Schicksal überlassen. Und der Gott, der das einmal nicht getan hat, der wird ein zweites Mal kommen und wird das in die Tat umsetzen, was seinem Herzen wirklich entspricht. Lass uns nochmal miteinander beten.